Herzlich willkommen zu Studieren mit Gehalt, dem Podcast der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement. Mein Name ist Katrin und ich möchte euch heute einen kleinen Einblick in den Studiengang Bachelor of Arts Ernährungsberatung geben. Und weil meine Qualifikation zu dem Thema sich eher darauf bezieht, dass ich ganz gern esse, habe ich mir Verstärkungen rausgesucht und zwar von unserem Fachbereich Ernährung. Hier bei mir im Studio in Saarbrücken sitzt Niklas Schwarz. Hi Niklas.
Hallo Katrin.
Und wir haben noch mehr Verstärkung und zwar aus Hamburg. Annika Dornberg arbeitet nämlich von unserem Stützpunkt in Hamburg aus. Hi Annika.
Hallo Katrin, hallo Niklas.
Schön, dass ihr zwei Zeit habt. Zum Aufwärmen habe ich noch ein paar kleine Dies- oder Das-Fragen für euch. Ich lege einfach mal los. Und zwar süß oder herzhaft?
Also ganz klar, herzhaft.
Bei mir genau umgekehrt, eher süß.
Und für euch als Ernährungsexperten, Frühstück oder Abendessen?
Schwierig. Kommt drauf an.
Ich bin beim Abendessen schön deftig, dann mit einem süßen Nachtisch aber.
Also irgendwie quasi alles.
Ja.
Die volle Portion.
Wenn schon, denn schon.
Okay, und dann Wasser mit oder ohne Kohlensäure?
Ohne.
Auch ohne, ja.
Bin ich voll bei euch. Und Klassiker Kaffee oder Tee?
Kommt drauf an. Also Tee auf jeden Fall, aber Kaffee muss auch ab und zu halt sein.
Ja, ich muss mich als klarer Nicht-Kaffeetrinker outen, daher ganz klar Tee.
Dann vertrete ich die Kaffeefraktion ganz erfolgreich.
Du trinkst da bestimmt Schwarztee oder Grüntee, da ist auch Koffein drin. Komm, Niklas, gib's doch zu.
Nee, sogar eher Früchtetee. Also Schwarztee, Grüntee eher seltener.
Okay, mal süß oder Tee süß, also okay.
Ja, dann habe ich jetzt einen ganz flachen Übergang zu der Folge, die schon besteht. Die wurde nämlich von keinem Süßen aufgezeichnet, sondern von unserem Dozenten Clive Salz. Der Clive, der hat auch schon ganz, ganz viel über den Inhalt vom Studiengang Bachelor of Arts Ernährungsberatung erzählt. Und heute wollen wir jetzt nicht nur auf den Inhalt eingehen, sondern auch so ein bisschen darauf eingehen, wie man lernt. Und dann habe ich jetzt gerade noch eine Frage, wenn wir hier so schön zu dritt quasi zusammensitzen. Also Niklas, du sitzt jetzt ja hier in Saarbrücken. Annika, du sitzt in Hamburg. Wie klappt das eigentlich so mit der digitalen Zusammenarbeit?
Das klappt eigentlich ganz gut. Also wir sind ja digital gut aufgebaut. Wir haben regelmäßigen Austausch, also nicht nur telefonisch, das eigentlich ja fast täglich. Über E-Mail ist es relativ selten geworden, aber wir verarbeiten jetzt sehr viel über Teams mit Videoaufnahme, Videocall und haben eben so sehr guten Zugang zueinander und stimmen uns da eben auch aufgrund dieser großen Entfernung sehr gut ab. Auch mit den anderen externen Kollegen, die auch in anderen Städten und Stützpunkten sitzen, haben wir so einen sehr, sehr guten Austausch.
Genau, also dem kann ich mich nur anschließen. Also einerseits intern, der Austausch aber auch mit den Studierenden, sei es jetzt über den telefonischen Weg oder wenn Anfragen über Ilias oder über E-Mail ganz klassisch reinkommen, funktioniert die Kommunikation eigentlich komplett einwandfrei.
Okay, jetzt haben wir kurz drüber gesprochen, wie ihr zusammenarbeitet, aber ihr könnt auch gerne nochmal kurz euch so ein bisschen vorstellen und erzählen, was ihr genau arbeitet. Was gehört denn so zu eurem Alltag hier an der Hochschule dazu?
Ich bin seit 2009 für die Hochschule tätig und bin wissenschaftliche Mitarbeiterin. Das heißt, ich überarbeite die Studienmaterialien alle halbe Jahre, schaue, dass die aktuell sind, aktuelle Studien drin sind, Trends aufgreife, neue Beispiele einbringe, dann die Kommunikation mit den Studierenden, wenn sie anrufen, weil sie Fragen haben, Prüfungsleistungen besprechen möchten. Aber auch im Dozentenbereich, das heißt, ich bin im Unterricht tätig, momentan, ne, wie eingangs gesagt, eher im Raum Hamburg, aber wir sind ja auch in anderen Stützpunkten da, also wenn da mal Not am Mann bist, fahre ich auch gerne woanders hin. Ja.
Und du, Niklas?
Genau, also bei mir ähnlich. Ich bin seit 2019 in dem Fall an der Hochschule tätig. An sich dieselben Tätigkeiten wie auch Annika, sprich das Überarbeiten der Lehrmaterialien, in dem Fall dann halt andere Module, die in dem Fall im Studium drin enthalten sind, aber auch die Dozententätigkeit. Hier jetzt umgekehrt größtenteils im Raum Saarbrücken, aber auch wenn zum Beispiel dann mal Kurse anders geplant werden, dann auch gerne mal an den anderen Stützpunkten. Ich war zum Beispiel auch schon in Frankfurt, in München, in Düsseldorf auch zum Beispiel schon gewesen. Was aber auch noch mit dazu kommt, ist zum Beispiel die Betreuung der Bachelor-Thesen, der Abschlussarbeiten, aber auch zum Beispiel auf Masterniveau. Und was auch noch mit dazu kommt, ist zum Beispiel das Schreiben von Artikeln. Hier bin ich in dem Fall dafür verantwortlich, dass zum Beispiel auch nochmal im Fachbereich unsere Artikel geprüft werden, bevor sie dann an die weiteren Kollegen weitergereicht werden.
Alles klar, das heißt, die Studierenden, die sind auch eigentlich ganz, ganz nah an euch dran. Also die treffen euch quasi überall. Entweder vor Ort oder online oder am Telefon oder ihr antwortet auf die E-Mail. Also ihr seid direkt dran.
Genau, ja.
Okay, und ihr habt jetzt von euren Modulen oder von den Sachen, die ihr überprüft, gesprochen. Was ist da so euer Steckenpferd oder euer Spezialgebiet jeweils?
Ja, dann fange ich gerne an. In dem Fall bin ich vor allem für die Sporternährung da, sprich alle Fragen oder auch die Module im Bereich der Sporternährung werden von mir verantwortet, überarbeitet oder wie gesagt, wenn Fragen einkommen, landet man in den meisten Fällen bei mir.
Genau, und ich bin im Bereich Grundlagenernährung, also alles, was wie die Ernährung aufgebaut ist, welche Makronährstoffe so dazugehören. Gehe aber dann auch in den Bereich Kinderernährung, also Schwangerenernährung, Beratung während der Stillzeit und im Kleinkind- und Jugendlichenalter. Und dann schwerpunktmäßig auch noch Thema Ernährungspsychologie, also sowas wie Gewichtsmanagement, welche Verhaltensstrategien können dazu helfen, Gewicht zu reduzieren oder eben auch Gewichtszunahme im Bereich Muskelaufbau zum Beispiel. Also wie kann man da das Ganze mit der Ernährung und dem Verhalten steuern?
Okay, und wenn ich jetzt bei euch in der Präsenzphase sitzen würde zu den Themen, was würde mich da denn so erwarten als Studierende?
Also ich mache halt die ernährungsphysiologischen Grundlagen. Das heißt, wir schauen uns an, wie ist die Ernährungsberatung aufgebaut und wie ist der Ablauf einer Ernährungsberatung. Es gibt verschiedene Stufen, die man da durchläuft. Und da bekommst du als Student dann den Input, wie ist das Vorgehen und auch das Handling, weil man bestimmte biometrische Parameter erfasst, um dann mit dem Kunden zu arbeiten. Der sagt dann, welche Ziele er hat. Und dann schaut man, wie kann man das individuell bedarfsgerecht umsetzen. Also dass man eben nicht sagt, das und das darfst du nicht mehr essen, hier hast du deinen Ernährungsplan und so wird das umgesetzt, sondern jeder hat ja ein bestimmtes Bedürfnis oder mehrere Bedürfnisse, die erfüllt werden sollen. Und da versuchen wir dann unseren Studierenden das so weit an die Hand zu geben, dass sie das mit dem jeweiligen Kunden dann auch so umsetzen können. Und dann ist so die letzte Stufe, es wird immer überprüft, hat der Kunde sein Zwischenziel erreicht? Wenn ja, na super, dann können wir uns an das nächste Zwischenziel machen. Wenn das erste Zwischenziel nicht erreicht wurde, müssen wir halt schauen, zusammen überlegen, was kann denn vielleicht schiefgelaufen sein und dann das Ganze einmal reflektieren, um dann zu gucken, wie können wir das verändern und dadurch verbessern, dass wir dann zu dem Ziel kommen. Dann ist aber auch bei den ernährungsphysiologischen Grundlagen Thema die Makronährstoffe, das heißt die Kohlenhydrate, die Fette, die Proteine. Das heißt, wir gehen, fangen von vorne an, was sind das für Nährstoffe, welche Funktion haben die in unserem Körper, wie ist die physiologische Wirkung und gehen auf spezielle Ernährungsempfehlungen ein und zum Schluss dann eben auch noch auf die Mikronährstoffe. Die sind ja sehr, sehr vielfältig und haben wichtige Aufgaben in unserem Körper, sodass die Studenten da einen groben Überblick kriegen über die Grundlagen der Ernährung.
Und bei dir, Niklas?
Genau, da kann ich direkt drauf aufbauen. Dann ein weiteres Modul, wo man mich zum Beispiel treffen kann, das ist die zielspezifische Ernährung, die zielgruppenspezifische Ernährung. Das baut dann in dem Fall auf den Grundlagen auf, das, was gerade Annika erklärt hat. Dort geht es dann als Beispiel komplett dann um die Sporternährung, um verschiedene Sportarten. Also sprich zum Beispiel, wir haben einen Kraftsportler, den wir uns mal anschauen. Wir haben aber auch Ausdauersportler, die wir uns anschauen. Spielsportler, Kampfsportler und gehen dort einfach mal beispielhaft eine komplette Saison durch. Also wie sieht vielleicht ein Basistraining aus? Wie sollte man sich auf einen Wettkampf vorbereiten? Was ist vielleicht während eines Wettkampfs wichtig oder auch direkt nach dem Wettkampf oder in einem Urlaub, worauf sollte da geachtet werden? Und in demselben Modul geht es auch um andere Zielgruppen, was Annika eben schon angesprochen hatte mit ihrem Steckenpferd, Schwangerschaftsernährung, Stillendenernährung, Kinder- und Jugendlichenernährung. Auch das wird in diesem Modul angesprochen und hier wird dann wirklich über die Lebensphasen anhand von Praxisbeispielen immer angesprochen, wie man sich vielleicht ernähren kann, welche Nährstoffe vielleicht besondere Berücksichtigung erfahren sollten und was vielleicht auch Thema Nahrungsergänzungsmittel, was vielleicht sinnvoll sein kann und was vielleicht weniger sinnvoll bei den Zielgruppen sein kann.
Ja, ihr habt jetzt jedes Mal so von Praxisbeispielen gesprochen. Das heißt, dass ich als Studierende dann auch sehr viel selbst mache und selbst forsche quasi oder mir das anschaue oder wie läuft das dann ab mit den Praxisbeispielen? Das ist keine so Sachaufgabe wie in Mathe früher, sondern sieht wahrscheinlich ein bisschen anders aus, oder?
Genau, da würde ich direkt schon mal anfangen. Also gerade jetzt bei dem Beispiel der Sporternährung oder wenn wir auch wieder die Zielgruppenernährung allgemein nehmen, haben wir dort meistens immer Gruppenarbeiten oder auch Einzelarbeiten, Arbeitsblätter, wo wir dann einfach eine Zielgruppe oder eine Zielperson nehmen, dort dann wirklich eine Alltagssituation darstellen und dann anhand von Praxisempfehlungen das Ganze ausarbeiten. Dass wir zuerst erstmal die Theorie vermitteln und erstmal beigebracht bekommen, die Studierenden, und danach direkt das Ganze auch dann anhand von Praxisbeispielen anwenden, üben. was man auch noch mit als oder was wir gerade noch da ergänzen können, Thema Schwangerschaftsernährung, Stillenernährung, Sportlerernährung, vielleicht findet man sich da auch selbst nochmal wieder. Man macht vielleicht selbst eine Sportart, man ist vielleicht selbst gerade schwanger oder war schwanger oder hat vielleicht ein Kind in der Familie mit drin. Da kann man vielleicht auch viel auch direkt auch für sich selbst mitnehmen, beziehungsweise hat dann direkt auch immer ein Praxisbeispiel auch dann selbst zur Hand.
Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel das Kind von einer Freundin von mir ultra viel Schokolade zum Beispiel isst und sich quasi weigert, so großartig was anderes zu sich zu nehmen und dann kann ich hier auch zum Beispiel mal ansprechen, wie sieht's denn da aus, was könnte man dem für Alternativen bieten, wie kann man den an vielleicht ein bisschen gesündere, süße Nahrung als Schokolade ranführen?
Also das sind natürlich jetzt sehr spezielle Themen, ne? Das kann man auf jeden Fall dann auch gerne mal persönlich, telefonisch oder während der Präsenzphase nebenbei besprechen, weil wir auch unseren Ablauf haben und müssen ja auch schauen, dass wir da inhaltlich durchkommen. Aber solche Themen, diese persönlichen Belange von unseren Studierenden, sind uns ja auch sehr wichtig und versuchen wir auch, wenn wir es können, zu beantworten. Ne? Also so Ferndiagnosen sind schwierig, aber jetzt so allgemeine Tipps, was könnte man dann machen, um dann solche Kinder, die dann in bestimmten Phasen drin stecken, von diesem Schokoladen-Hieper wegzukriegen, na, und wie man dann andere Lebensmittel integrieren kann. Ja, das muss dann halt immer auf die Zielgruppe ankommen und bei Kindern versucht man das dann eher spielerisch, weil die das dann noch gar nicht so richtig verstehen können, wenn man denen das versucht zu erklären, warum jetzt doch andere Lebensmittel gesünder und besser für ihn wären oder für das Kind wären. Aber ja, natürlich, sowas, wenn das gerade aktuell ist, versuchen wir sowas auch mit zu beantworten, ganz klar.
Sehr, sehr cool. Das heißt, wir sind wirklich sehr, sehr nah an den Studierenden auch dran oder ihr seid ganz nah dran. Ich eher nicht, wie gesagt. Dann habe ich noch eine Frage zu den Modulen. Und zwar habt ihr ja schon, ich weiß nicht, wer von euch jetzt eben das angesprochen hat, mit den aktuellen Beispielen. Wie sieht's denn aus mit Social Media? Wie steht ihr denn dazu? Wie kommt ihr da auf den aktuellen Stand von der Forschung? Und ja, warum macht das Studium Sinn, statt sich einfach nur irgendwie jetzt einen angeblichen Ernährungsexperten bei Social Media zu suchen, dem zu folgen und nach dessen Tipps und Tricks so zu leben, sage ich mal?
Bei uns, wir qualifizieren die Studierenden ja. Ne? Also wir, dadurch, dass wir unsere Studienmaterialien alle halbe Jahre aktualisieren, wir bringen da die aktuellen Studien rein, auch Trends rein, sind unsere Studierenden auf dem aktuellen Stand wissenschaftlich basiert. Das heißt, das ist ja alles auf Studienlage geschrieben und wir sagen nicht nur, das ist eine Studie, sondern wir haben ja mehrere Studien, die miteinander auch verglichen werden, Vor- und Nachteile von Studien. Also es gibt ja auch mal was Negatives. Und bei Social Media, wenn diese Influencer unqualifiziert sind, also keinen Abschluss dahinter haben, sich in dem Bereich gar nicht weitergebildet haben, kann das halt auch sein, dass es nicht wissenschaftlich basierte Informationen sind, die da weitergegeben werden und eben auch nicht wissen, was hat das für Folgen für denjenigen. Und wir konsumieren das über Social Media und denken, ja, das hat bei dem geklappt, das muss ja ganz gut sein, aber man weiß eben nicht, was dahinter steckt. Und deswegen sollte man immer schauen, es gibt natürlich auch qualifizierte Ernährungsberater, die sich über Social Media publik machen. Deswegen sollte man immer schauen, was ist das für eine Person, welche Qualifikation steht dahinter. Und unsere Studenten sind qualifiziert, die sind fachübergreifend aufgestellt. Also wir haben ja, na, wie Clive Salz das in dem letzten Podcast schon angesprochen hatte, ja nicht nur Ernährungsthemen, wir haben ja auch trainingswissenschaftliche Themen, Verhaltensmodifikation, Managementthemen. Also wir sind ja sehr, sehr breit aufgestellt. Und gleichzeitig haben unsere Studierenden den Vorteil, dass sie das, was sie bei uns gehört haben in der Hochschule, im Unterricht, dass sie das im Ausbildungsbetrieb in die Praxis umsetzen können und gleichzeitig ihr Geld verdienen noch dabei. Das ist natürlich während des Studiums erstmal etwas geringer, aber man hat immerhin ein Auszubildendengehalt dabei, was man, also man schlägt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe.
Dem kann ich mich an sich nur anschließen. Was hier einfach noch wichtig ist, ist, gerade wenn man jetzt zum Beispiel auch den Jahreswechsel nimmt, da werden einfach in der Regel viele Ernährungsthemen gestreut oder viele Informationen gestreut, die jetzt nicht immer halt von wissenschaftlich hohem Standard sind oder wissenschaftlich basiert sind. Und das ist einfach der Vorteil am Studium, dass man hier wirklich die aktuelle Studienlage kennenlernt und dann auch weiß, wie man mit diesen Informationen umzugehen hat, wie man die ganzen einschätzen kann, diese Informationen. Und dann auch, gerade wenn man dann später auch arbeitet oder selbstständig arbeitet, wie man auch diese Informationen an den Klienten oder an die Klienten, die man hat, weitergeben kann, beziehungsweise auch mit den Klienten zusammenarbeiten kann und denen auch eine Einschätzung geben kann, weil um diese Themen kommen in der Regel ja die wenigsten drumherum.
Ja, also dass man auch lernt, dass man sein Wissen sozusagen weitergibt und was man davon weitergibt und dass man das so weitergibt, dass die Leute das auch anwenden können und nicht nur, dass man denen irgendeine Information vor den Latz knallt, die dann so da steht, sondern dass man vielleicht den Leuten, die man dann auch betreut, wenn man Ernährungsberatung eben macht, dass man denen auch so ein bisschen nahe bringt, Sachen zu hinterfragen auf eine richtige Art und Weise.
Genau, wir haben ja auch die Module wissenschaftliches Arbeiten, ne? Da lernen sie ja, wie arbeitet man wissenschaftlich, wie liest man Studien, wie hinterfragt man Studien. Also diese kritische Betrachtung von Studienergebnissen ist ja auch ganz wichtig, dass die Studierenden da wissen, wie man damit umzugehen hat. Und genauso sollte man eigentlich dann auch mit jeder weiteren Information, genau wie Niklas gesagt hat, das, was jetzt alles gestreut wird zum Thema neue Vorsätze, Gewichtsreduktion und so weiter, das sollte man halt immer mit einem kritischen Auge betrachten. Und dafür sind unsere Studierenden dann eben durch unser Studium ausgebildet, dass sie eben durch diese drei wissenschaftliche Arbeitenmodule da gefestigt sind und das eben auch umsetzen können.
Ja, gibt es jetzt sonst noch irgendwas, warum ihr sagt, das Studium, das lohnt sich im Vergleich zu jetzt, sage ich mal, einem einfachen Lehrgang im Bereich Ernährungsberatung?
Ja, einerseits natürlich durch das duale System, wie Annika eben schon angesprochen hat, dass man gleichzeitig nicht nur die ganzen Inhalte lernt und auch lernt, in der Praxis umzusetzen, sondern zeitgleich auch natürlich ein gewisses Ausbildungsgehalt hat. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Und auch der weitere Vorteil ist, wie gesagt, dieses wissenschaftliche Arbeiten. Das geht in der Regel bei solchen Lehrgängen, die vielleicht über ein Wochenende gehen, in der Regel halt komplett unter. Und dieses wissenschaftliche Arbeiten ist halt einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt im Bereich der Ernährungslehre. Wie eben halt schon gesagt, dass man einfach diese Informationen halt einschätzen kann. Wenn es jetzt heißt, okay, eine neue Studie wurde veröffentlicht mit den und den Ergebnissen, dass halt die Studierenden, wenn man das Ganze absolviert hat, auch selbst einschätzen kann, okay, wie ist diese Studie zu bewerten oder wie sind die Ergebnisse dieser Studie zu bewerten.
Ja, und wenn man das Studium abgeschlossen hat, wie sieht es dann danach aus? Also Niklas, du hast ja auch hier studiert. Bin ich richtig? Ja,
genau.
Bin ich richtig.
Ja.
Was war denn für dich zum Beispiel dann gerade der Vorteil? Also wie ist dir dann nach dem Studium ergangen?
Ja, also in dem Fall hat man wirklich den Vorteil, wie Annika eben schon gesagt hat, dass das Studium ja sehr interdisziplinär aufgestellt ist. Also man lernt nicht nur die Ernährungslehre in mehreren Modulen, sondern auch noch die Trainingslehre ist mit drin. Als Beispiel jetzt hier spezialisiert auf Kraft- und auf Ausdauertraining. Wir haben aber auch die Verhaltensmodifikation, also ganz einfach gesagt die Ernährungspsychologie und die Psyche noch mit dabei. Und hier ist man breit aufgestellt. Das heißt, man kann sich entweder selbstständig machen durch auch die Ökonomiemodule, die man im Studium hat, also BWL, Marketing und so weiter ist auch mit drin. Man kann aber auch in eine Anstellung zum Beispiel reingehen, als Beispiel in eine Klinik, in eine Reha-Einrichtung, in ein Gesundheitsstudio. Da gibt es eigentlich viele Möglichkeiten. Oder vielleicht auch an eine Hochschule natürlich wäre auch eine Möglichkeit. Das war jetzt in meinem Fall ja natürlich so gewesen. Oder auch eine Dozententätigkeit oder dass man im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements zum Beispiel arbeitet.
Ja, oder auch wenn ich das ergänzen kann, so Arztpraxen, Reformhäuser, Apotheken, wenn die so speziell aufgestellt sind, ne, das sind ja alles mögliche Arbeitgeber, wo man als Ernährungsberater mit tätig sein kann. Also wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben ja ernährungsabhängige Erkrankungen, das hat ja auch Clive in dem letzten Podcast schon mit vorgestellt und da ist es ja auch wichtig, präventiv vorzugehen, ne? Und deswegen kann man auch da in den verschiedenen ja, Gesundheitseinrichtungen auch als Ernährungsberater dann eben tätig werden.
Ja, und kann das auch schon während dem Studium, wie eben auch schon gesagt habe, quasi üben, weil man ja in der Praxis schon mit drin ist. Und da lernt man ja auch automatisch immer ganz, ganz viele Leute kennen, egal ob das potenzielle Kunden dann sind oder auch potenzielle Arbeitgeber, ob man bei dem Arbeitgeber, den man im Studium hat, dann vielleicht bleiben möchte oder über den in Kontakt kommt mit irgendwelchen anderen spezielleren Zielgruppen, wo man dann den Arbeitgeber mal noch wechseln kann nach dem Studium dann eben. Genau, da hat man schon sehr, sehr viele Möglichkeiten.
Die sind halt einfach im Kontakt mit den Kunden, ne? Und sie lernen halt schon während der 3,5 Jahre des Studiums Inhalte umzusetzen, kriegen dann natürlich auch eine Rückkopplung, ein Feedback von den Kunden und sind dann einfach, wenn sie fertig sind mit dem Studium, gefestigt, auch in ihrer Kommunikation und wie sie etwas vermitteln, weil sie das einfach über diese 3,5 Jahre üben konnten. Das ist natürlich auch ein ganz großer Unterschied zum Thema Wochenendkurs. Oder eben studieren an einer anderen Hochschule, wo man eben nicht diesen Praxisanteil mit hat. Also das ist schon ein ganz, ganz großer Vorteil.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wenn man sich entscheidet, jetzt Ernährungsberatung zu studieren, warum gerade an der DHFPG? Das hast du schon gesagt, der große Praxisanteil ist ein Riesenvorteil im Vergleich zu einem Studium an einer normalen Universität eben. Gibt es sonst noch irgendwas, warum ihr sagt, es macht total viel Sinn, sich jetzt für die Hochschule auch hier zu entscheiden?
Ja, also wenn ich da direkt anfangen kann, ist wie gesagt hier wieder das Interdisziplinäre. Viele Studiengänge im Bereich Ernährung sind halt wirklich nur auf Ernährung fokussiert. Hier haben wir, wie gesagt, hier auch bei uns im Studium mit drin die Trainingslehre. Das heißt, man kann sich zum Beispiel auch selbstständig machen, nicht nur als Ernährungsberater, sondern man kann auch zeitgleich seine Kunden direkt auch als Personal Trainer beraten, dass man sagt, okay, ich helfe dir in dem Fall nicht nur bei deiner Ernährungsumstellung, sondern ich plane direkt auch dein Training noch mit. Das ist ein großer Vorteil. Die Ernährungspsychologie ist noch mit dabei. Das kennen vielleicht auch die meisten von sich selbst, dass man ja es leichter gesagt ist als getan, die Ernährung umzustellen, dass da viel mit der Psyche ja auch noch ein großer Punkt ist. Aber auch als Beispiel die Vernetzung auch während dem Studium ist meines Erachtens ein großer Vorteil. Wenn ich nochmal dran zurückdenke, mit wie vielen Personen man im Studium in Kontakt war, also mit den Mitstudierenden, dann kann man da auch gegebenenfalls ja auch Kontakte knüpfen, mit denen man vielleicht später dann auch eine Zusammenarbeit zum Beispiel auch angehen kann.
Ja, Niklas, du bist das perfekte Beispiel. Annika, hast du noch was zu ergänzen?
Nee, das war schon alles gut auf den Punkt gebracht. So.
Sehr schön. Habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr potenziellen Studierenden mit auf den Weg geben wollen würdet, was man als Studieninteressent jetzt vielleicht noch wissen sollte?
Unsere Absolventen haben den Vorteil, dass sie sich über die verschiedenen Berufsverbände auch noch qualifizieren können, sodass sie eben ein Ernährungsqualitätszertifikat bekommen, mit dem sie dann berechtigt sind, mit den gesetzlichen Krankenkassen zu kooperieren. Das heißt, jeder Mensch ist täglich und wenn er da Fragen hat, Bedürfnisse hat, die er im Rahmen einer Ernährungsberatung gerne besprechen möchte, kann er das über seine Krankenkasse einreichen oder beantragen und dann ist er in der Lage, eine solche Ernährungsfachkraft in Anspruch zu nehmen und zahlt halt nur einen geringeren Teil der Kosten für diese Ernährungsberatung. Das heißt, somit ist die Ernährungsberatung für jeden Menschen zugänglich, wenn er das möchte. Und das ist eine ganz große oder ganz, ganz große Hilfe oder Vorteil auch für unsere Studierenden, dass diese Möglichkeit dieses Qualitätszertifikats einfach besteht.
Genau, und da würde ich mich noch anschließen. Annika, du hattest ja gerade die Berufsverbände genannt. An sich gibt es auch noch die Möglichkeit nach dem Studium, also nach dem erfolgreichen Studium, auch noch sich über die zentrale Prüfstelle Prävention, kurz abgekürzt die ZPP, sich auch zertifizieren lassen zu können.
Das heißt, mit dem Studium ist dann quasi Ernährungsberatung für alle möglich. Und wenn ihr jetzt noch weitere Fragen habt, dann könnt ihr euch gern einfach bei uns melden. Unsere Kontaktdaten und auch den Link nochmal zur Folge mit Clive, die packe ich euch in die Shownotes. Dann Dankeschön fürs Zuhören. Danke Niklas und danke Annika für eure Zeit.
Sehr gerne.
Sehr gerne.
Dankeschön, Katrin.
Und dann bis bald. Ciao.
Tschüss.
Ciao.